Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. In den 1970er, spätestens aber in den 1980er Jahren, haben ganz viele deutsche Städte ihre eigene Vergangenheit in der Zeit des Nationalsozialismus aufzuarbeiten versucht, zumindest aber dokumentiert. Damals gab es Ausstellungen und Publikationen aller Orten und danach dann irgendwie auch das Gefühl, damit sei das Thema zwar nicht erledigt, aber doch zumindest bearbeitet. In Frankfurt am Main hat nun in dieser Woche eine Ausstellung zum Thema Frankfurt und der NS in drei parallelen Formaten im Stadtmuseum begonnen. Dort gibt es auch das Stadtlabor und das Junge Museum Frankfurt. Mehr als 75 Jahre nach der Befreiung der Stadt durch die US-Armee, also nochmal das Thema, das doch eigentlich aufgearbeitet schien. Warum 2021? Das habe ich Jan Gerchow gefragt, den Direktor des Historischen Museums der Stadt Frankfurt, das auch Stadtmuseum oder Frankfurt-Museum heißt.
In Frankfurt gab es eben, wie in anderen Städten auch, seit den 80er Jahren vor allen Dingen diverse Ausstellungen. Das ist ein Kontinuum in Frankfurt bis heute. Also wir können so sagen, so circa 15 Ausstellungen sind da entstanden. Es gab aber nie einen Versuch einer Gesamtschau, eines Überblicks. Ein zweites Thema ist die, wie wir finden, hohe Aktualität durch die rassistischen und ja rechtsradikalen Anschläge, die ja auch in aller Regel im direktem Bezug auf den NS getätigt wurden. Auch das Bewusstsein über den rechten Terror, selbst in Regierungskreisen und in Polizeikreisen heute, das schafft eine andere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Und ein letzter Grund ist der Umstand, dass Frankfurt bisher kein NS-Dokumentationszentrum hat und auch eigentlich die Versuche, die auch von uns ausgingen, bisher dazu nicht auf fruchtbarem Boden stießen. Das gibt es ja in München, Berlin, Köln, Düsseldorf, Münster, Nürnberg und so weiter, Stuttgart und so weiter. Und Frankfurt hat da eigentlich einen großen Bedarf. Und deshalb haben wir uns gesagt, wir wollen dieses Thema groß spielen. Wir gehen davon aus, dass es auch ein Wendepunkt ist, insofern als die Zeitzeugen aussterben. Es wird in den nächsten 10 Jahren, werden die letzten Zeitzeugen noch sprechen können. Und auf der anderen Seite, und da ist Frankfurt gerade der richtige Ort dafür, ändert sich die Bevölkerung unserer Städte. Frankfurt hat den höchsten Anteil an diverser Stadtbevölkerung, Leute, die sozusagen in die deutsche Geschichte eingewandert sind, ohne es vielleicht immer zu wissen. Wie geht eigentlich so eine Gesellschaft mit diesem deutschen Erbe um? Wie kann man sich daran heute erinnern und wie kann man da auch, wenn man so will, integrieren?
Diese verschiedenen Stränge, die jetzt unter drei Topoi bei Ihnen verhandelt werden, dargestellt werden, was sind das für Stränge?
Die eine Ausstellung von den dreien, die wir zeigen, heißt »Eine Stadt macht mit«. Das ist eine klassische kulturhistorische Ausstellung, eine dichte Dokumentation mit über 800 Exponaten, vor allem Dokumente, Fotografien, Filme, aber auch dreidimensionale Objekte aus der NS-Zeit oder aus der unmittelbar dahinführenden Zeit und auch aus der Nachgeschichte. Also da verhandeln wir sozusagen das, was erhalten ist, was überliefert ist und fügen das zu einem dichten Bild des NS zusammen. Die zweite Ausstellung, das Stadtlabor auf Spurensuche im Heute, da erarbeiten wir Ausstellungen zusammen mit der Stadtbevölkerung. Die Beiträge kommen wirklich von Bürgerinnen und Bürgern, von Initiativen, Geschichtsvereinen und so weiter. Das machen wir schon seit über 10 Jahren. Wir haben diesmal mit 38 Personen aus der Stadtbevölkerung zusammengearbeitet und die haben 25 Beiträge aus unterschiedlichen Perspektiven dazu erarbeitet, wie kann eigentlich heute in dieser kulturell diversen Stadtgesellschaft darüber verhandelt werden und auch persönlich im Familienkontext zum Beispiel erinnert werden, wie wirkt der NS eigentlich aus Sicht dieser Teilnehmenden sich bis heute aus, wo lebt er fort? Wie wird eigentlich in der Stadtöffentlichkeit jetzt daran erinnert und wie kann ich mich selber auch dazu positionieren? Dazu gibt es sozusagen multiperspektivische Beiträge. Und die dritte Ausstellung hat unser Junges Museum erarbeitet. Das gibt es schon seit 1972 und die machen Ausstellungen mit und für Jugendliche. Und das richtet sich vor allen Dingen an Besucher Schülerinnen von 10 bis 15 Jahren, aber natürlich mit im Schulkontext, aber auch mit ihren Eltern etwa. Und da geht es um Jugend im NS. Also wir versuchen, sie zu interessieren, oder wir spielen dieses Thema sozusagen von Gleichaltrigen in der NS-Zeit. Wie haben die, in welchen Kontexten haben sie den, sind sie dem NS da begegnet, in der Schule, im elterlichen Wohnzimmer, beim Spiel auf der Straße während des Krieges? Und wir arbeiten da ganz viel mit Zeitzeugen, die wir genau über diese Themen interviewt haben, die jetzt auch gerade sozusagen noch leben. Und aber wir haben auch viele Gespräche geführt, die dann medial eingespielt werden mit heutigen jungen Menschen, die in Frankfurt leben und die sich mit dem Thema auseinandersetzen.
Drei Ausstellungen zu Frankfurt im Nationalsozialismus, also unter einem Dach. Jan Gerchow war das, der Direktor des Stadtmuseums. Dass Geschichte immer auch etwas mit Politik zu tun hat und umgekehrt, das war für den Politikwissenschaftler Klaus von Beime keine Erkenntnis, sondern eine Selbstverständlichkeit. Im Alter von 87 Jahren ist er, wie heute bekannt wurde, in Heidelberg gestorben. Die Politikwissenschaft in Deutschland hat damit einen ihrer weltweit bekanntesten Vertreter verloren. Über ein Vierteljahrhundert lang lehrte von Beime an der Universität Heidelberg, war aber auch international bestens vernetzt. Seine Interessen waren breit gestreut. Er sah sich als Sozialwissenschaftler, hatte in Moskau und in Harvard studiert und sich auch in kultursoziologischen Debatten zu Wort gemeldet. Rainer Volk zum Tod von Klaus Beime.
Bis ins hohe Alter versprühte Klaus von Beime eine ungewöhnliche Dynamik und Freude an seinem Forschungsfeld, was er selbst durchaus kritisch sah.
Ich war rastlos und habe viel zu viel geschrieben. Aber es hat mir Spaß gemacht. Ich konnte 10 Finger blind schreiben und war dann, wenn ich die Ideen hatte, ruckzuck fertig.
Über 40 Monographien stehen in von Beimes Werkverzeichnis. Darunter der Klassiker »Das politische System der Bundesrepublik Deutschland« von 1979, den er 30 Jahre lang immer wieder aktualisierte. Oder der Longseller »Theorie der Politik im 20. Jahrhundert«. Sein Herz aber hing an anderen Büchern.
Zum Beispiel meine große dicke Studie über die Avantgarden. Solche Bücher standen mir nahe, weil ich eigentlich Kunst studieren hatte wollen. Und habe sehr viel noch als Assistent und sogar, als ich in Tübingen als Professor war, an Bänden mitgewirkt. Also das hat mich immer schon interessiert.
Wie viele seiner Generation, von Beime war Jahrgang 1934, führte ihn das Leben nicht geradewegs Richtung Promotion und Lehrstuhl. Der Sohn eines schlesischen Gutsbesitzers floh bei Kriegsende 1945 mit der Familie vor den Sowjets. Der Vater pachtete in Niedersachsen Land und fing neu an, weshalb Klaus von Beime nach dem Abitur erstmal eine Buchhändlerlehre begann.
Es hieß, wir sind arm, wir haben kein Geld, dass du studieren kannst. Und da haben wir diesen Onkel, der den Westermann Verlag leitet, geh da mal hin. Und das habe ich dann gemacht. Nach 2 Jahren war ich fertig. Und wollte immer noch studieren.
Das dann in Heidelberg, München, Bonn, Paris und in Moskau mit einem Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Der Aufenthalt an der Lomonossow-Universität machte ihn zum Sowjetexperten und brachte ihm ein Studienjahr in Harvard ein, übrigens zeitgleich mit dem Soziologen Niklas Luhmann.
Das war das Paradies der Sozialwissenschaftler und ich kam ans Russische Institut und als ich zurückkam, hatte ich keine große Gelegenheit, mir noch etwas anzustricken und war dann einmalig nach 1,5 Jahren fertig als Doktor.
Professor für Politikwissenschaft wurde von Beime 1967 zunächst in Tübingen, wo Theodor Eschenburg zuvor das Fach als Solist vertreten hatte. Dieser übergab dem Neuling erleichtert die Institutsleitung. Es war die Zeit der Studentenunruhen.
Als wir da besetzt wurden von den bösen Studenten, wie er das nannte, dann hat er mir ein Hiwi geschickt und hat gefragt, ob er jetzt nach Hause gehen dürfte. Ich habe dann mit denen verhandelt und habe gesehen, lasst bitte den Eschenburg in Ruhe. Ihr könnt alles Mögliche mit mir machen. Und mich haben sie mit Eiern und Tomaten beworfen, nicht Eschenburg.
Nach einem Frankfurter Intermezzo etablierte er sich schließlich in Heidelberg. Das Politikwissenschaftliche Institut verdankte nicht zuletzt ihm seinen ausgezeichneten Ruf. Zeitweilig zählte von Beime laut einer internationalen Umfrage zu den Top 10 unter den Politologen weltweit. Als Emeritus äußerte sich von Beime, der Präzision und Kürze bevorzugte, mitunter skeptisch über den Kurs, den seine Wissenschaft in jüngerer Zeit genommen hat.
die postmoderne Politikwissenschaft ist häufig sehr abstrakt und meistens sehr systemtheoretisch oder in anderer Form mit Aktionsmodellen arbeitend, die dann eigentlich nicht aufs Konkrete kommen. Und insofern können die armen Politiker damit wenig anfangen.
Politik konkret hieß für Klaus von Beime auch Haltung zeigen. Seit 1958 SPD-Mitglied war er wann immer möglich zur Stelle, wenn in den Medien der Stand der Dinge in Staat und Gesellschaft debattiert wurde. Um eines war er allerdings froh, dass seine Partei den Kelch eines politischen Mandats an ihm vorüberziehen ließ.
Reiner Volk zum Tod des Politikwissenschaftlers Klaus von Beime. An noch einen großen Geist der kulturellen Welt gilt es heute zu erinnern. Auch der Architekt, Architekturtheoretiker und Soziologe Günter Uhlich ist gestorben. Er wurde 84 Jahre alt. Architektur, Städtebau und Sozialwissenschaften hatte er studiert, 1981 zum Thema Kollektivmodell ein Küchenhaus, Wohnreform und Architekturdebatte zwischen Frauenbewegung und Funktionalismus promoviert. Das zeigte schon damals die Breite seines Denkens. Fast 20 Jahre lang leitete er ab 1984 den Lehrstuhl für Wohnungsbau, Siedlungswesen und Entwerfen an der Universität Karlsruhe. Der gesellschaftliche Kontext der gebauten Moderne und ihre inneren Widersprüche waren für Günter Uhlich ein zentrales Thema, die Dialektik von kulturellem Anspruch und stadtfeindlichen Rationalisierungen der Nachkriegsmoderne, über die er auch in dieser Sendung immer wieder gesprochen hat. Wer das Glück hatte, ihn zu kennen, begegnete einem geistreichen und breit gebildeten Menschen, dessen feiner Humor manchmal ironisch, nie aber sarkastisch oder gar zynisch war. Den Architekturkritiker Nikolaus Bernau habe ich gefragt, Architektur- und Raumplanungssoziologie, die Gründe für und die Folgen von Wohnformen und die Suche nach Alternativen, das war eine neue Disziplin, die Günter Uhlich damals mitentwickelt hat.
Auf jeden Fall war es eine in der Bedeutung neue Disziplin. Also die Ursprünge liegen in der Kaiserzeit und in der Weimarer Republik, in den USA und in Großbritannien wurde das schon in den 1940er Jahren zu einem ganz, ganz zentralen Thema, übrigens oft von deutschen Exilanten vorangetrieben, dass man soziologische Ansätze für die Planung von Städten auch heranzieht und vor allen Dingen auch für die Untersuchung von Städten. Aber das, was eben sehr besonders war in den 1960er Jahren, dass man sich zum ersten Mal wirklich damit beschäftigt hat, wer wohnt dort eigentlich in den Städten? Also in den vorhandenen Städten, nicht in den Idealstädten, die jetzt irgendwie gebaut werden, sondern wer wohnt in den Städten, die schon da sind? Und da spielte Günter Uhlich eben eine ganz, ganz zentrale Rolle, wenn man so will, das alles das, was wir heute so unter Bürgerbeteiligung betrachten, unter Engagement von Forschung, gemeinsamem Engagement von Forschung, von Architekturplanenden im allgemeinsten Sinne des Wortes und eben den Bürgern, um eine bessere Stadt zu schaffen. Das geht auf diese Zeit zurück und da spielt er eine völlig dominante Rolle.
Was er vorfand, war der soziale Wohnungsbau der Zwischenkriegszeit.
Genau, das war eigentlich der große, ja, das große Ideal, muss man auch sagen, der Planer der Nachkriegszeit, dass man eben gesehen hat, der Staat kann innerhalb von kürzester Zeit unglaublich viele Wohnungen bauen, indem er auch sehr, sehr gute Architekten ansetzt. Aber die Architekten waren natürlich auch immer dann sozusagen die großen Magier, die eine neue Welt schaffen sollten. Und das ist auch das Selbstverständnis gewesen von Architekten nach der Kriegszeit. Das ist übrigens auch das Selbstverständnis von vielen Architekten bis heute. Und solche Planer wie Uhlich, die haben sich dagegen gestellt und haben gesagt, hallo, wir müssen auch darauf achten, was passiert eigentlich mit diesen Städten? Was passiert mit diesen neuen Siedlungen, mit diesen ja teilweise ja stadtgroßen Siedlungen, die wir dort angelegt haben? Was machen die Leute dort? Wie gewöhnen sie sich ein? Wie entwickeln sie ganz neue Gesellschaften, ganz neue Gesellschaftsformen, auch neue soziale Zusammenhänge? Und ist das eventuell genauso wertvoll wie das, was wir als bürgerliche Gesellschaft so als Ideal hinstellen? Nehmen wir jetzt mal Berliner Beispiel, Wilmersdorf oder große, wunderbare gründerzeitliche Viertel in Hamburg oder Köln oder in München, die ja auch schon in den 1960er und 70er Jahren als das Ideal angepriesen wurden. Und auch das war eben so besonders, sich darum zu kümmern, was sind die sozialen Zusammenhänge zum Beispiel in Arbeitervierteln? Und ist das nicht was Wertvolles, was man auch in die Zukunft transportieren sollte? Und zerstört man das nicht eventuell durch zu viel Planung?
Hat er denn, Günter Uhlig, auf diese Fragen, die Sie gerade beschrieben haben, Antworten gefunden? Oder es genügt ja manchmal auch, die Fragen zu stellen?
Ganz viel wurde vor allem dann die Frage gestellt von ihm. Er hat auch ziemlich viel geschrieben. Allerdings interessanterweise eben nicht in der Form von dicken Büchern oder großartigen Aufsatzbänden, die zusammengefasst wurden, sondern in immer wieder sehr verstreuten, kleineren Schriften. Das ist viel wichtiger für ihn gewesen, die dann erst in den 2010er, 2020er Jahren wiederentdeckt wurden, dann auch wieder zusammengefasst wurden. Er ist vor allem mal ein Lehrer gewesen. Und das ist eine ganz bedeutende Angelegenheit. Das wird oft unterschätzt. Man kann als Lehrer ungeheuren Einfluss gewinnen über mehrere Generationen hinweg. Er war ja nicht nur in West-Berlin in den frühen 1980ern eine zentrale Figur in der Entwicklung der internationalen Bauausstellung und damals eben in der Reaktion zum Beispiel auf die Häuserkrise, auf die Wohnungskrise, auf die Häuserkämpfe, auf die ganze Frage, wie gehen wir mit der bestehenden Stadt um? Er war dann eben vor allem mal in Karlsruhe über 20 Jahre Lehrer und auch nach seiner Pensionierung noch weiter Lehrender und Vortragsreisender etc. und hat einen ungeheuerlichen Einfluss dadurch auf die deutsche Architektur ausgeübt, der aber formal gar nicht so sichtbar war, weil er eben zwar einige Planungen gemacht hat, aber die wurden dann nicht so wahnsinnig berühmt, dass man sagte, da muss man jetzt mal hinreisen.
Nikolaus Bernau war das zum Tod des Architekten, Architekturtheoretikers und Soziologen Günter Uhlig. Eine merkwürdige juristische Entscheidung zum Thema gestohlene Kulturgüter wird aus New York gemeldet. Dem dort lebenden Hedgefondsmanager und Milliardär Michael Steinhardt wurde nach einer 4,5-jährigen Ermittlung nachgewiesen, dass er in seiner Privatsammlung mindestens 180 gestohlene Objekte hat, Gesamtwert 70 Millionen Dollar. Nun endet diese Geschichte aber nicht mit Haft oder einer Geldstrafe, sondern mit der Rückgabe an die 11 Herkunftsstaaten, darunter Ägypten, Griechenland, Israel, Syrien und die Türkei, und mit Steinhardts Selbstverpflichtung, lebenslang keine Kulturgüter mehr zu erwerben, die älter als 500 Jahre sind. Das war's. Steinhardt selbst ist übrigens schon 81. Katrin Lorch, Kulturredakteurin der Süddeutschen Zeitung, recherchiert regelmäßig zum Thema geraubtes Kulturgut. Sie habe ich gefragt, was sie von einer solchen Lösung hält.
Juristisch ist das natürlich absolut ungewöhnlich. Wenn jemand eine Selbstverpflichtung unterschreibt, kann man davon ausgehen, dass er die auch einhalten wird. Also insofern geht das. Aber ich habe das Gefühl, das ist ein Urteil, das vor allem Signalwirkung haben soll. Und insofern auch spannend ist, denn ein bisschen klingt es natürlich so, als hätte man einem Drogensüchtigen gesagt, dass er nicht ins Gefängnis kommt, wenn er jetzt den Drogen für immer abschwört. Und ein bisschen, glaube ich, auch trifft das ins Herz des Problems.
Das heißt ein bisschen auch Kapitulation, wir werden dieses Problem sowieso niemals Herr werden?
Eigentlich eher ein Fanal, finde ich. Das nämlich heißt, vielleicht wäre es tatsächlich gut, wenn der gesamte Antikenhandel mal sich so einer Art Moderatorium unterziehen würde, wie es jetzt Michael Steinhardt, dem enormen Druck natürlich, unter dem er steht, sich verpflichten musste zu tun.
Es heißt in der Begründung des Staatsanwaltes unter anderem, Steinhardt habe jahrzehntelang einen räuberischen Appetit auf geplünderte Artefakte an den Tag gelegt, ohne sich um die Rechtmäßigkeit seiner Handlungen, die Legitimität der von ihm gekauften und verkauften Stücke oder den schweren kulturellen Schaden zu kümmern. Sie haben es gerade schon angedeutet, Frau Lorch, eigentlich steht am Pranger nicht allein der Sammler, sondern auch der Handel.
Am Pranger steht, glaube ich, die ganze Kultur. Und man muss kurz vielleicht sagen, Michael Steinhardt ist nicht irgendjemand, der gilt ja als eigentlich gerade weltweit der bedeutendste Sammler von Antiken. Also wenn man dem einen räuberischen Appetit unterstellt, dann hat das natürlich einen sehr, sehr starken Hinweischarakter. Und wenn man sich anschaut, was tatsächlich sozusagen im Zentrum des Problems steht, nämlich nicht, dass irgendjemand betrogen wird oder dass Dinge gefälscht werden oder dass jemand hinterher sein Geld los ist, sondern dass tatsächlich ganz aktiv Staaten um ihre Kulturgüter betrogen werden, dann glaube ich, ist das die Dimension, um die es geht. Denn es heißt dann immer so, ja, das hat mit Waffenhandel zu tun und das hat mit Geldwäsche zu tun und einem, ja, dieser Raubkunsthandel, dieser Antikenhandel, den gibt es natürlich auch in einer honorigen Art und Weise. Und das ist eine jahrhundertelange Praxis, Antiken zu handeln. Da steht am Anfang schon ein großes Problem. Und dass es überhaupt diese Art von den, sagen wir, finanziell entwickelteren Ländern der Meinung zu sein, man darf das den Ursprungsländern abnehmen. Aber das bedeutet eben heute auch, und es setzt sich fort, dass Raubgrabungen sich wahnsinnig lohnen, dass die Menschen, die damit handeln, dass die hinterher Waffen bezahlen können, dass Fundstätten zerstört werden. Also die Dimensionen sind gewaltig und der Schaden auch. Und vielleicht wäre es ganz gut, man würde mal wie Michael Steinhardt sagen, vielleicht machen wir mal ein Moratorium und überlegen uns, was wir da eigentlich tun.
Zum Teil lauteten die Besitzangaben von Stücken, die gefunden wurden, obwohl Steinhardt selbst sagt, er habe alles gutgläubig erworben, gefunden in der westlichen Türkei. Das ist natürlich so gut wie nichts. Trotzdem jetzt das, was Sie als Moratorium bezeichnen, allerdings mit der Einschränkung, nichts mehr zu kaufen, was älter als 500 Jahre ist. Das lässt vieles noch offen.
Einmal lässt es vieles noch offen. Lokal zum Beispiel. Natürlich gibt es sehr, sehr viel Raubkunst, die jünger ist als 500 Jahre. Da verpflichtet sich nur ein Antikensammler nicht mehr, seiner Hauptprofession nachzugehen. Aber um das mal klarzumachen, genau diese Dinge, um die es geht in einer anderen Preiskategorie, die finden Sie im Schaufenster von Münchner Auktionshäusern. Und es sind immer diese Angaben, die heißen, aus einer alten Familiensammlung in Italien oder gefunden im östlichen Mittelmeerraum Anfang des Jahrhunderts. Das sind häufig Provenienzen, die niemand genau nachprüft, die gerade so viel halten, dass sie die Auktion überleben und hinterher ist das Stück weg. Und es gibt genügend Wissenschaftler, es gibt genügend Kunsthistoriker, die sagen, man zerstört da sozusagen eine Kultur, indem man vorgibt, sie zu bewahren als Sammler. Denn das ist natürlich der noble Eigenauftrag von Menschen wie Steinhardt, die mit dem Metropolitan Museum zusammenarbeiten, ist ja genau das.
SZ-Redakteurin Katrin Lorch über die Usancen im Handel mit Antiken aus aktuellem Anlass. Gestern wurde der Literaturnobelpreis offiziell übergeben. Heute gab es dazu vom Preisträger eine Pressekonferenz. Die Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Ja, und zwar hat der tansanische Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah der britischen Regierung unverhältnismäßige Härte vorgeworfen im Umgang mit Migrantinnen und Migranten. Das hat etwas ziemlich Unmenschliches, so Gurnah auf der Pressekonferenz. Damit bezog er sich auf die Haltung der britischen und der französischen Regierung und den Streit beider Länder über Menschen auf der Flucht, die sich auf die lebensgefährliche Überfahrt über den Ärmelkanal machen. Es sei merkwürdig, die Äußerungen der britischen Regierung zu verfolgen, die Schleusern und Migranten alle Schuld für die Überfahrten zuspreche, während London sich weigere, sicherere Fluchtwege zu schaffen, so betonte Gurnah. Migration und Flucht spielen in den Werken des diesjährigen Literaturnobelpreisträgers eine zentrale Rolle. Als Flüchtling kam auch er selbst Ende der 1960er Jahre nach Großbritannien. In der Vorweihnachtszeit steht an vielen Häusern wieder das Ballett Der Nussknacker auf dem Spielplan. Das Berliner Staatsballett hat das Stück dagegen aus seinem Programm genommen, mit der Begründung, es würden dort Klischees von Ländern und ihrer Bevölkerung gezeigt. Als Beispiel nennt die kommissarische Intendantin des Berliner Staatsballetts Christiane Theobald den chinesischen Tanz im Nussknacker mit seinen kleinen Trippelschrittchen. Das transportiere ein nie hinterfragtes Stereotyp, hieß es. Auch bei anderen klassischen Handlungsballetten fordert Theobald eine kritische kulturhistorische Auseinandersetzung. Sie sei absolut nicht für Cancel Culture, so Theobald. Und sie finde auch, der Nussknacker solle wieder gespielt werden, aber man solle darüber einen multiperspektivischen Diskurs führen. Vom 21. Jahrhundert ist ja noch nicht mal ein Viertel vergangen. Da hat die Writers Guild of America schon die 101 besten Filmdrehbücher gekürt. Ganz vorne an der Spitze der Horror-Thriller Get Out. Aber auch das Stasi-Drama Das Leben der Anderen hat es auf diese Liste geschafft und zwar auf Platz 52. Das Regiedebüt von Florian Henkel von Donnersmarck nach seinem eigenen Drehbuch holte 2007 den Oscar in der Sparte bester nicht-englischsprachiger Film. Um den Auslands-Oscar im kommenden Jahr bewerben sich 93 Länder. Für Deutschland geht Maria Schrader mit Ich bin dein Mensch ins Rennen. Ein Film über eine Frau, die mit einem Roboter zusammenlebt. Kurz vor Weihnachten wird eine Shortlist mit 15 Filmen bekannt gegeben, aus der Anfang Februar dann die 5 Oscar-Anwärter gewählt werden.
Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann kommt Malte Hennig mit den Informationen am Abend. Ein Thema bei ihm: Der Koalitionsvertrag ist unterschrieben. Morgen kann der Kanzler gewählt werden. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.